Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 4. September einführen. Auf dem Programm stehen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Hymne »Hör mein Bitten«, drei geistliche Lieder und Fuge, sowie die Sinfonie-Kantate »Lobgesang«. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann. Es singt der Dresdner Kreuzchor. Die Solisten sind Julia Kleiter, Sopran, Marie-Henriette Reinhold, Alt und Mauro Peter, Tenor. Felix Mendelssohn Bartholdy war sehr begeistert von England. Er ist in seinem doch ziemlich kurzen Leben 10-mal dort gewesen und natürlich auch in Schottland, wo er seine berühmte schottische Sinfonie konzipierte. Die Engländer haben seine Liebe zu ihrem Land durchaus mit Gegenliebe vergolten. Mendelssohn wurde am Königshaus empfangen und war ganz allgemein in England sehr beliebt. Man sah in ihm sozusagen eine neue Auflage von Georg Friedrich Händel, den die Engländer ja auch zu ihrem gemacht haben, obwohl er aus Deutschland kam. Mit Mendelssohn war das so ähnlich und Mendelssohn wurde durchaus als sozusagen der Repräsentant von Händels Streben, musikalischem Streben im 19. Jahrhundert empfunden. Da gibt's auch wirklich einige Beziehungen. Natürlich hat Mendelssohn sehr gründlich Händel studiert, daneben aber vor allen Dingen auch Johann Sebastian Bach. Das kann man in seiner geistlichen Musik sehr gut merken. Die ist in Mendelssohns Werk so ein bisschen eine Sonderabteilung. Mendelssohn hat für seine geistlichen Kompositionen einen ganz bestimmten Stil entwickelt, der einerseits natürlich damals der moderne Stil des frühen 19. Jahrhunderts war, aber eben auch Zurückgriff auf die Barockzeit. Dass man da so weit zurückging, das war ja zu Mendelssohns Zeiten noch gar nicht selbstverständlich. Damals lebte die Musikwelt noch viel mehr in der Gegenwart, im Augenblick. Und eigentlich ging das auch erst mit Mendelssohn los, dass man sich um die alten Zeiten kümmerte und die alte Musik dann auch ganz bewusst in seine eigenen Konzeptionen dann einarbeitete. Mendelssohn hat zahlreiche Werke für England geschrieben. Davon ist sehr bekannt geworden die Hymne »Hör mein Bitten«, ursprünglich auf einen englischen Text. Ein sehr ergreifendes Stück für ein Sopransolo und einen Chor, die dann sehr differenziert miteinander abwechseln. Dieses Stück war in England immer sehr beliebt und es gab dann in den 20er Jahren schon eine Aufnahme davon, die alle Rekorde gebrochen hat. Es ist das erste Beispiel wohl einer Musikaufnahme, von der 1 Million Exemplare verkauft worden sind. Das lag an einem bestimmten Sänger, nämlich einem Knabensopran, der diese Aufnahme gemacht hatte und der dann zu einer Art Star wurde. Das ist auch heute noch erhältlich, obwohl die Aufnahme von 1927 stammt, also es ist schon fast 100 Jahre her. Und es hat auch etwas Rührendes, wenn man eben diese Stimme aus inzwischen längst vergangenen Zeiten hört, die aber immer noch ganz frisch und unschuldig klingt, als ob es erst gestern gewesen sei. Mendelssohn hat mit dieser Komposition eben nicht nur in England viel Erfolg gehabt, sondern eigentlich auch in der ganzen damaligen Musikwelt. Es ist allerdings auch ein besonders schönes lyrisches Stück. Mendelssohn hat zwar in seiner geistlichen Musik sehr viel auch den Kontrapunkt verwendet, aber ursprünglich war ja doch vor allen Dingen eine ganz starke melodische Begabung und das kann man in seinen geistlichen Werken auch immer wieder hören, wo er dann natürlich starke kontrapunktische Passagen hat, Fugen, Kanons auch, aber doch immer wieder zurückkehrt da zu ganz lyrischen, intimen Momenten. Vielleicht ein bisschen sogar wie bei Johann Sebastian Bach, der ja auch eigentlich ein ganz starker Lyriker war, neben dem ganzen Kontrapunkt, was man etwa in Werken wie der Matthäus-Passion hört, die ganz stark eben auf den lyrischen Charakter der Arien gestellt sind. Mendelssohn hat ja dazu beigetragen, dass die Matthäus-Passion nach langen Jahren des Vergessens wieder ihre Aufführung erlebte in Leipzig. Leipzig war überhaupt ja ein guter Boden doch nach wie vor für die Kirchenmusik, obwohl es Mendelssohns Ehrgeiz auch war, eine Art preußischer Hofkomponist für geistliche Musik zu werden. Das ist ihm dann nicht so ganz geglückt, weil er doch die meiste Zeit seines Lebens in Leipzig verbrachte und nicht in Berlin. Aber trotzdem wurde er natürlich auch in Berlin sehr stark wahrgenommen und immer wieder aufgeführt. Es gibt ein weiteres Stück, was er für England schrieb, drei geistliche Lieder und eine Fuge. Davon entstanden die geistlichen Lieder zuerst, die Fuge bei einer späteren Revision. Mendelssohn verwendet hier Psalmtexte, die er sich wahrscheinlich sogar selbst bearbeitet hat. Er war ja auch ein Sprachgenie und hat in seiner Jugend eine ganze Tragödie gedichtet, hat auch übersetzt aus dem Lateinischen, konnte gut Griechisch. Und das waren natürlich gute Bedingungen, wenn er ein Werk schrieb, dass er dann mit dem Text auch selber umgehen konnte und ihn zum Teil sogar selber schreiben konnte. Diese geistlichen Hymnen sind sehr charakteristisch für Mendelssohn. Seine Kirchenmusik ist insgesamt eher sanftmütig, also nicht so dramatisch wie manchmal bei Bach, sondern eher ruhig und versöhnlich. Man glaubt sogar eher, dass man hier gar nicht es mit protestantischer Musik zu tun hat, wo ja, wie der Name schon sagt, der Protest auch immer ein bisschen hörbar wird, das protestantische Selbstbewusstsein. Mendelssohn klingt manchmal eher so ein bisschen anglikanisch. Die anglikanische Musikkultur ist ja auch sehr zurückhaltend, sehr gemessen, sehr feierlich, wenig dramatisch und auch wenig schmerzlich. Also so etwas wie die Passion von Bach gibt es da eher nicht. Und es ist vielleicht kein Wunder, dass Mendelssohn in England so erfolgreich war, weil irgendetwas an seiner Persönlichkeit ihm diesem anglikanischen Geschmack auch sehr ähnlich sein ließ. Man kann sich das sehr gut vorstellen, dass dann in der anglikanischen Liturgie Mendelssohn eingefügt wurde und man dachte eigentlich, es müsste so sein, es hätte nie anders sein können, weil die Musik so hervorragend passte. Etwas anderes ist die Sinfoniekantate Lobgesang. Die wurde aus einem besonderen Anlass geschrieben, nämlich dem 400. Jubiläum der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg. Da fand in Leipzig eine große Feier statt und die Leipziger hatten ja auch allen Grund, dem Gutenberg dankbar zu sein. Schließlich war Leipzig die Bücherstadt mit der großen Messe. Einmal im Jahr schaute die ganze lesende Welt auf Leipzig, was es da Neues gab. Und insofern war die Dankbarkeit für Gutenberg dann auch richtig am Platze. Mendelssohn hat lange überlegt, was für eine Art Werk er da anbieten sollte. Und schließlich ist es ein merkwürdiges Doppelwerk geworden, so etwas in der Art von Beethovens 9. Symphonie. Zunächst mal drei Sätze, die eigentlich mehr oder weniger normale Sinfoniesätze sind. In der Abfolge Allegro Hauptsatz mit langsamer Einleitung, dann eine Art Scherzo-Satz und ein langsamer Satz. Und dann kommt eben ein großes Chorfinale, genau wie bei Beethoven. Nur ist das Chorfinale bei Mendelssohn im Vergleich zu den anderen Sätzen noch wesentlich länger ausgefallen. Es ist also länger als die ersten drei Sätze zusammen, sogar viel länger. Das ist bei Beethoven nicht so. Da ist das Finale zwar auch sehr lang, aber ist doch noch einigermaßen in Proportion zu den anderen Sätzen. Bei Mendelssohn wirkt es dann eher so, als seien die drei Sinfoniesätze eine Art lange Ouvertüre zu dem Eigentlichen, nämlich zu der Kantate. Die besteht nämlich aus 10 Teilen, die wechseln allerdings dann sehr fantasievoll ab zwischen Soli, zwischen Duetten, zwischen Terzetten und eben auch Chorpassagen. Da zeigt Mendelssohn, was er auf dem Gebiet der geistlichen Vokalmusik alles konnte. Er hat sich allerdings auch hier ganz besondere Mühe gegeben und hat das Werk dann auch sehr geliebt und öfter aufgeführt. Nach seinem Tode ist es als die Symphonie Nummer 2 bezeichnet worden und das hatte aber einen ganz äußerlichen Grund, nämlich Mendelssohn hatte seine erste Symphonie nummeriert und dann erst wieder seine dritte, nämlich die schottische Symphonie. Und für die Nummer 2, da gab es nichts. Man nimmt an, dass es die italienische Sinfonierte sein sollen, die vor der schottischen entstand, aber mit der war er nie endgültig zufrieden. Er wollte immer noch mal eine Schlussfassung dazu machen, aber dazu ist es dann durch seinen frühen Tod nicht gekommen. Dann die erste Mendelssohn-Ausgabe, die war nicht zufrieden mit dem Stand der Dinge und hat dann einfach dem Lobgesang die Nummer 2 der Sinfonien gegeben. Heute ist man eigentlich mehr dazu zurückgekehrt, diese Nummerierung fallen zu lassen und einfach eben nur von der Sinfoniekantate zu sprechen. In der neuen Mendelssohn-Ausgabe ist sie auch nicht unter den Sinfonien eingeordnet, sondern unter den geistlichen Werken. Eine interessante Sache noch am Rand, der dritte Satz, also der dritte Sinfoniesatz dieser Sinfonieouvertüre, hat als Bezeichnung Adagio Religioso. Und man fragt sich natürlich, wieso es in einer geistlichen Komposition überhaupt nötig ist, Religioso dazu zu schreiben. Man sollte denken, es ist eben doch alles religiös und fromm. Aber es ist ja schließlich dieser Satz ein Teil der Sinfonie, also nicht automatisch etwas Religiöses. Und interessant ist dann noch, was Mendelssohn offenbar unter Religioso verstand, nämlich eine sehr ruhige, sehr bedächtige, sehr ernste Musik. Das verstand man wohl zu Mendelssohns Zeiten unter religiös. Ich glaube, Bach wäre da nicht einverstanden gewesen. Für den umfasste doch das Wort religiös eine viel weitere Welt, auch mit viel Dramatik, mit viel Angst, auch mit viel Energie und eben nicht nur in diese sehr gemäßigte, freundliche, fromme Welt. Allgemein war das 19. Jahrhundert ja auch theologisch sehr versöhnlich. Man bekannte sich zu seiner Art Gefühlsreligion, die weniger dogmatisch war, sondern zu einer Art Herzenschristentum sein sollte. Und ganz viel davon ist auch bei Mendelssohn zu spüren. Heute findet man das geradezu rührend, wie damals noch so eine Art kindliches Gottvertrauen herrschte, was sich dann eben auch in der Musik von Mendelssohn besonders wunderbar niederschlug. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Das findet statt am 4. September um 19 Uhr im Kulturpalast. Ich wünsche Ihnen viel Freude.